auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christel Gnam und spreche heute wieder über den FC Augsburg. Heute mit einem seltenen, aber gern gesehenen Gast. Hallo Andreas.
Servus.
Eigentlich nenne ich dich Andi, ne?
Ja.
Gut. Der Andi Riedel, den kennt ihr bestimmt von seinem hervorragenden Blog Rosenau-Gazette. Falls ihr die noch nicht lest, tut ihr es jetzt. So. Außerdem, wie immer an meiner Seite, der gute, liebe Stefan Urban. Hallo.
Grüß euch.
Ja, wir haben heute keinen Gastfan zu Gast, was vielleicht auch so ein bisschen dran liegt, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Aus irgendwelchen Gründen haben unsere Frankfurter Freunde nicht ganz so viel Lust gehabt, darüber mit uns zu sprechen, beziehungsweise auch die meisten keine Zeit. Aber dann sprechen halt wir drei fröhlich drüber, was passiert ist. Es gibt ja auch sonst einiges über den FCA zu berichten. Damit fangen wir jetzt gleich mal an. Denn im Vorfeld des Spiels gegen die Eintracht aus Frankfurt habe ich persönlich ja mir ja doch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass das Personal jetzt nicht ganz so optimal besetzt ist. Andi, ging es dir ähnlich oder hast du gedacht, ach, der Baum, der kriegt das hin, und wenn er den Platzwart auf den Platz stellen muss?
Naja, also die Ausfälle waren ja schon qualitativ sehr hochwertig. Jeffrey, ich versuch's erst gar nicht mit dem Nachnamen. Und Alfred Finn-Burgerson sind natürlich bei uns quasi zwei Vizekapitäne und entsprechend auch sportlich mit einem hohen Wert. Raubelau hat bis jetzt diese Saison bis zur Halbzeit in Köln keine Minute verpasst gehabt. Und Finn Burgasson muss man nichts dazu sagen. Zwei Dreierpacks während der Saison und entsprechend 11 Tore bis jetzt. Es steht für sich und beziehungsweise nach André Hahn bis jetzt die torgefährlichste Spielzeit überhaupt. Wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte, dann wer weiß, wohin das geführt hätte. So. Also die beiden verletzungsbedingten Ausfälle, die jetzt ja so ein bisschen länger gehen werden, also Kraubel 6 Wochen Innenband Anriss, glaube ich, konservative Behandlung, nichts wird operiert. Und bei Alfred ist es ja die Wade, wo der Wadenmuskel dann doch wohl, ja, also mein Gefühl hat so ein bisschen gesagt, er hat es versucht die letzten Wochen und es ist nicht besser geworden und jetzt muss er das Ding mal ordentlich ausruhen. Von dem her auch da, glaube ich, 6 Wochen Fehlzeit eingeplant. Es war schon so, dass man sich gedacht hat, oh, so hat man in der Winterpause beziehungsweise im Transferfenster da die 8 Spieler abgegeben. Jetzt fallen 2 Stammkräfte fallen schon mal verletzungsbedingt aus. Rani Khedira mit der 5. Gelben. Faszinierend. Wobei ich mir jetzt bei Raubelau nicht so die Sorgen gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, Kevin Danso kommt rein, das wird schon. Der freut sich, wenn er wieder ein bisschen spielen darf und macht es dann sicher gut. Vorne im Sturm, Alfred Finn-Burgasson ist, glaube ich, nicht zu ersetzen so in der Qualität. Und auch im Mittelfeld, Rani Khedira hat sich da ja eigentlich so ein bisschen festgespielt. Eine defensivere Variante dann, wen er da jetzt reinholen will, das war mir dann nicht so klar. Er hat es dann mit Jan Moravec ja über 70 Minuten, glaube ich, irgendwie probiert. Was auch okay war, aber man merkt natürlich an manchen Stellen, dass dann einfach die Spielpraxis fehlt und dass das jetzt vor allem Jan Moravec auch ein Spieler war, der bis dato, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon gespielt hat die Saison, also fällt mir jetzt spontan nicht ein. Da zeigt sich dann, ob dann der zweite Anzug passt und wie da die Qualität ist. Und war dann doch relativ eindeutig am Sonntag, aber klar, ich meine, da macht man sich vorher schon so seine Gedanken.
Ja, durchaus. Stefan, wie ging es dir dabei? Du bist ja dann ins Stadion gefahren, hast gedacht, ach naja, man muss ja, aber wie ging es dir?
Also man muss natürlich, überspringen wir eigentlich eine wichtige Personalie noch, bevor es um die Stimmung geht im Stadion. Nämlich noch den...
Stimmt.
Den Herrn Daniel Ovare. man hat eigentlich vor den Verletzungen schon kursierte ja dann schon ein Foto von ihm, wie er mit Schalkes Trainer Tedesco am Düsseldorfer Flughafen anscheinend am Tratschen ist. Und manche hat es dann schon ziemlich gestört im Verlauf der Woche. Und ich habe mir gedacht, mei, also ich habe es, glaube ich, das haben wir sogar noch in der letzten Sendung drin gehabt, glaube ich, oder?
Genau, wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Also das Foto war da, glaube ich, schon irgendwie bekannt. Oder zumindest, dass er wohl das nicht ausgeschlossen ist, dass er uns verlässt. Und ich glaube, wir waren uns einig, dass wir sagen, naja.
Ja, genau.
Mei, man könnte es bei einem wie ihm schon ein bisschen verstehen, weil er ja doch relativ oft oder lang beim FCA nichts zu melden hatte und auf dem Abstellgleis war. Und ja, gut, über sonstige Dinge, genau. Aber sonst wusste man ja kaum, was da sonst noch alles war.
Genau, deswegen, also bis zu der Pressemitteilung am Samstagnachmittag, die sogar dann per App reingepusht wurde in alle Endgeräte, sah ich das jetzt eigentlich nicht als großes Problem an fürs Spiel. Und auf einmal kam dann diese Push-Meldung mit Daniel Opade gegen Frankfurt nicht im Kader. Und dann ich so, Also zuerst so, okay, Verletzungen jetzt auch gepusht. Dann so aufgemacht und okay. Twitter lief dann auch langsam auf und stellte sich raus, der FCA hat ihn dann zumindest suspendiert und ihm nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Und das war dann ziemlicher Schlag nochmal, nachdem die beiden Stammspieler da ausgefallen sind und Khedira natürlich so krass, wie er jetzt die Saison überspielt, natürlich auf jeden Fall ein Verlust für ein Spiel ist, aber ich habe dann halt, aus meiner Sicht war das dann, also Khedira ist wegen einem Spiel, kann man mal drauf verzichten, aber bei den anderen beiden und Opari obendrauf hatte ich dann schon vor dem Spiel ziemlich Bammel, weil es jetzt dann so in meinem Kopf natürlich so ist, ja, Framberger ist natürlich ein bisschen verletzungsanfällig und jetzt haben wir dann in der hinteren Reihe, dadurch, dass Staffelidis ja auch verliehen ist, eigentlich nur noch eine erste Elf und danach so einen leichten Leistungsabfall, wenn sich jemand verletzt. Und bin dann in das Spiel sehr komisch reingegangen, also mit dem Gedanken, oh Gott, zum Glück haben wir schon so viele Punkte, wir krebsen uns jetzt dann nur irgendwie raus und zum Glück kam das dann im Spiel dann deutlich anders.
Ja, genau, also die Vorzeichen waren ja tatsächlich nicht so, dass man da irgendwie besonders begeistert hingegangen ist, aber joa. Ja, Andi, hier Thema Daniel Opare, wie kam es denn bei dir an?
Also ich war verwundert, weil ich habe die E-Mail vom Presseverteiler bekommen und habe dann die Pressemitteilung aufgemacht und habe mir die durchgelesen, habe mir gedacht, also viele Pressemitteilungen vom FCA gelesen, so eine war noch nicht dabei. Habe mir dann überlegt, es ist Samstag, es ist der Tag vorm Spiel. Warum macht man das? Also es war mir einfach, es ist mir bis heute ein Rätsel, warum man da auf die Idee kommt, nicht einfach bis Montag stillzuhalten und nichts zu machen, ihn nicht in den Kader zu nehmen, entsprechend einfach zu kommunizieren. Es ist eine wie auch immer geartete Auswirkung aus den ganzen Sperenzchen und das hätte sich keiner gewundert. Ich meine, die Fotos, die sind sowieso so. Da muss man jetzt auch nicht noch eine Pressemitteilung rausgeben, dass ein Spieler einen wiederholt angelogen hat, auch nach Vorbringung von Fakten, er immer noch einen angelogen hat und man sich da an der Nase hat herumführen lassen und man jetzt auf jeden Fall das Vertragsverlängerungsangebot zurückgezogen hat und das Ganze dann in den sozialen Medien auch noch übertiteln muss mit Daniel Opare wird nicht mehr für den FCA auflaufen. Und wenn man weiß, wie schnelllebig diese ganze Nummer sein kann im Fußball, Und natürlich alles nur für die Mannschaft, weil die Mannschaft steht über allem und man muss jetzt hier einfach mal ein Zeichen setzen. So. Und also mein Gedanke ist ja da so ein bisschen ähnlich wie der von Stefan. Man weiß, wie verletzungsanfällig Raphael Framberger ist und ich klopfe hier quasi alle 2 Minuten auf Holz, dass er sich nicht schon wieder im Training irgendwie verletzt hat oder irgendwas sein Knie gereizt ist oder was auch immer. Also so gut wie er spielt, wenn er gesund ist, so viel ist er halt auch verletzt. Und entsprechend hoffe ich, dass wir in der Rückrunde nicht in die Situation kommen, wo Daniel Opare sich noch keinen neuen Verein gesucht hat, Framberger sich verletzt und man überlegen muss, was das Beste für die Mannschaft ist. Und man in die Situation kommt, dass man dann wirklich dasteht wie der letzte Affe, weil man ihn vielleicht dann wieder zurückholen muss, obwohl man doch jetzt gerade irgendwie zeigen wollte, dass man sich von so einem Fußballer nicht diktieren lässt, ob man ihn gehen lässt oder nicht, weil das ist doch, ich will nicht sagen, die ganze Nummer hinter dem Ganzen. Und dass jetzt gerade unser FCA, der eigentlich mit Informationen immer sehr spärlich nach vorne kommt und alles intern regeln will. Und nachdem Manuel Baum am Freitag in der Pressekonferenz selber noch gesagt hat, es gab ein Gespräch, aber die Inhalte bleiben bei uns im Verein und wir sind sehr stolz darauf, oder es macht uns als Augsburger besonders, dass wir Dinge intern regeln, dass man da so eine Nummer abzieht. Ich bin da nicht begeistert und das hat mich, also Opare hat mich dann sehr irritiert und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn man diese Unruhe sich vorher heraufbeschwört am Samstag und wenn man das dann am Sonntag verkackt, dann hat man es wirklich sich selber irgendwie so ein bisschen eingebrockt, weil mit diesem ganzen Hickhack, es hätte, glaube ich, keiner irgendwie sich gewundert, wenn dann irgendwie das am Sonntag nicht gelaufen wäre und man hätte einen schönen Grund gehabt, dass es einfach unter der Woche so unruhig war in Augsburg und sich sowieso keiner aufs Spiel konzentriert hat.
Ja, vor allem bei, was mir gerade eingefallen ist, wo du es vorhin erzählt hast, bei Staffelidis hat man es ja im Sommer eigentlich so gemacht. Da hat man einfach der Presse erzählt, ja, der Junge ist krank daheim und ist diesmal deshalb nicht mehr auf der Bank dabei und schwamm drüber. Hätten wir jetzt auf jeden Fall bis Montag Ruhe gehabt bei dem Thema.
Ja, ihr habt schon recht. Also es hat mich schon auch so ein bisschen überrascht, das Ganze drumrum, weil es tatsächlich sehr FCA-untypisch ist. Ja, aber.
Und das, was mich so ein bisschen bestürzt, ist so, also ich meine, die schöne Meinung von vielen und das Bejubeln dieses ganzen Moves, den der FCA da jetzt abgezogen hat, so nach dem Motto, ja, man darf sich von den Fußballern nicht auf der Nase rumtanzen lassen und man darf den Wechsel nicht erzwingen lassen und wie auch immer. Derweil, ich will nicht sagen, ich bin heute auch wieder über so einen Tweet gestolpert vom FCA selber, wo dann wieder ein Foto mit Brudis oder Brothers betitelt wurde und man sich denkt, also dieses familiäre Ding und dann kehrt man da seinen Dreck in aller Öffentlichkeit nach draußen und kann da nicht einfach mal stillhalten und das ordentlich professionell mit dieser Situation umgehen, wobei die Situation ja wirklich eine ganz alltägliche Situation mittlerweile ist. Ja, ich verstehe es immer noch nicht.
Ja, also muss natürlich dazu sagen, also wenn es bloß das mit Schalke gewesen wäre, ist es irgendwie super komisch, weil der Vertrag läuft aus. Schalke darf's ja, also es ist, an der Stelle war ja nichts Verbotenes, außer wenn er das nicht in seiner Freizeit gemacht hat, sondern sich da irgendwie abgemeldet hat aus privaten Gründen und dann irgendwie gelogen hat. Aber ansonsten muss da irgendwie mehr im Argen liegen und das ist dann doch wieder FCA-typisch, dass das zumindest nicht rauskommt.
Ja, ich muss auch sagen, also die Pressemitteilung las ich für mich ja auch schon eher so, als wäre das jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass Daniel Opare irgendwie doch aus der Reihe getanzt ist. Und ich meine, jetzt vor dem Hintergrund, wie das jetzt gelaufen ist, und wenn man sich dann erinnert, dass es eben doch eine Zeit lang mit ihm, also dass er wirklich abgemeldet war und man erst auf ihn zurückgegriffen hat, als es überhaupt keine Alternative mehr gab, dann hat er sich natürlich sportlich auf jeden Fall nichts zu Schulden kommen lassen. Du weißt halt nicht, was sonst abgelaufen ist mit ihm im Team und sonst was. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einfach sich sehr, sehr viel aufgestaut hat und dass man dann halt einfach jetzt gesagt hat, jetzt langt's, das war's jetzt. Und wir haben ja sonst nichts mitbekommen. Ja? Also man hat ja nur mitbekommen, man hat ihn irgendwie geholt und hat dann nichts zu melden gehabt unter Weinzierl. Und ja, dann irgendwann hat er plötzlich gespielt und wir haben uns gedacht, hey, super, der kann's ja richtig gut. Ja, und dann jetzt die Nummer. Also von dem her denke ich, da muss ziemlich viel gewesen sein, dass der Verein sich dazu so hinreißen hat lassen, zu ja. So einer Aktion jetzt.
Reuter hat es ja zumindest gegenüber Sky irgendwie gemeint. Es gab Vorfälle in der Kabine und auf dem Trainingsplatz, also. Mhm. Keine Ahnung, ja, was das dann war, aber es ist auf jeden Fall trotzdem komisch gelaufen.
Ja.
Wobei die Nummer halt immer noch komisch ist, weil du bringst auch die restlichen Spieler total in die Bredouille. Du hast es am Sonntag, hat man es in den Interviews relativ gut gesehen. Da fragen sie dann natürlich im Halbzeitinterview, fragen sie den Rani Khedira dazu, na, was hat er sich denn in der Kabine zu Schulden kommen lassen? Was ist denn in der Mannschaft vorgefallen? Wie stehst du da jetzt dazu? Dann fragen sie den Philipp Max dazu, was ist denn... Und natürlich will da keiner was dazu sagen. Also das hat auch, diese Diskussion hat in der Öffentlichkeit einfach nicht stattzufinden. So, weil es funktioniert so nicht. Also was in der Kabine passiert, passiert in der Kabine. Und wenn sie dann irgendwie, wenn sie Maßnahmen einleiten wollen, dann sollen sie das tun. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass da irgendwie jemand irgendwie Konsequenzen zieht. Aber halt nicht öffentlich. Also fertig aus.
Ja. Naja, ist jetzt nun mal so gelaufen, fürchte ich. Und das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das das letzte Kapitel von dieser Geschichte war. Und wünsche dem Daniel Opare trotzdem das allerbeste für seine Zukunft. Ich finde jetzt auch von der Voraussetzung her ist es jetzt natürlich nicht die allerbeste, um sich einen neuen Verein zu suchen. Aber gut, solange es jetzt öffentlich keine Details gibt, schauen wir mal. Also ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Und ja, vielleicht kommen wir dann jetzt langsam mal aufs Spiel. Aber da sammeln wir uns nochmal kurz. Und dann sind wir gleich wieder für euch da und schauen uns mal an, wie es genau gelaufen ist gegen die Eintracht aus Frankfurt. Gar nicht so schlecht, kleiner Spoiler.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen jetzt über das Spiel des FCA gegen die Eintracht aus Frankfurt, das letzten Sonntag 3-0 ausging und uns aus Augsburger Sicht natürlich ziemlich gut gefallen hat. Wie gut, wollen wir es gleich mal besprechen. Stefan, du warst im Stadion. Erzähl doch mal ein bisschen.
Es war nicht voll. Der Zuschauerschnitt von 27 oder der Zuschauerzahl von 27.000 ist sehr stark gestützt durch Dauerkarten, die nicht ins Stadion gekommen sind, weil von den Leuten, die so um mich rumstehen, so dem Dutzend, waren wir, glaube ich, so 2-3 von dem üblichen Verdächtigen. Also bisschen magere Ausbeute und aber die Stimmung war dann trotzdem gut im Stadion und ich hab auf jeden Fall ein bisschen vor dem Spiel dann ein bisschen weniger Sorgen gehabt und wieder meine Hoffnung aufgebaut, dass das dann doch irgendwie laufen wird. Und dann bin ich ja auch zum Glück positiv überrascht worden.
Ja, durchaus. Man kann ja nicht meckern über das Ergebnis.
Ja, die Fankneipe habe ich leider nicht angeschaut. Die habe ich bloß im YouTube-Video vom Rolf gesehen, wie er es besichtigt hat. Aber ansonsten, so wie beim Freibier, versuche ich da die Menschenmassen, die ganz großen Menschenmassen beim FCA ein bisschen zu meiden immer.
Tja, Das kann ich ansatzweise verstehen. Das Ding ist ja noch länger auf, dann kann man es ja noch länger angucken. Aber gut. Andi, bei dir, du bist ja nicht angereist. Du hast wahrscheinlich fröhlich zu Hause geguckt. Erzähl mal, wie ließ es sich so an für dich? Warst du mit der Aufstellung zufrieden? Was hättest du anders gemacht?
Ja, ich habe auch erst sehnsüchtig Richtung Fankneipe geguckt. Ich glaube, es gab so viele Live-Videos aus dem Stadionumfeld um 11 oder 11.30 Uhr oder 10.30 Uhr gab es schon lange nicht mehr. Ich bin gespannt, wenn mal jemand einen Erfahrungsbericht von diesem Ort hat, wie er das findet, weil es kommt mir weniger wie eine Kneipe vor, sondern eher wie ein Verkaufskiosk mit Sitzbereich und Vitrinen mit entsprechenden historischen Gegenständen oder Trophäen und Trikots und solchen Dingen. Also das soll wohl, dieser Museumscharakter soll wohl cool sein, aber ja, das, was ich an einer Kneipe mag, ist ja, dass ich mein Bier nicht selber holen muss. Das habe ich dann die ganze Zeit im Stadion danach. Von dem her, ja, bin ich mal gespannt, inwieweit mich das überzeugen mag. Dann habe ich die Aufstellung, habe ich gespannt verfolgt. Moravec hat mich überrascht so ein bisschen, weil er einfach noch nicht von Anfang an dran war und so selten gespielt hat. Ich hätte, glaube ich, damit gerechnet, dass er Kuh direkt nach hinten zieht und mit Gregoritsch und Cordoba das versucht. Es war gut, dass er das nicht so gemacht hat. Im Nachhinein also sehr gut, weil wie sich am Sonntag mal wieder gezeigt hat, ist einfach Kuh eigentlich am besten auf der Zehnerposition aufgehoben. Diese engen Räume in der Mitte und wenn er mit entsprechend, wenn er sich quasi an den Strafraum und in den Strafraum rein kombinieren kann, auf engem Raum, das ist genau sein Ding. Der gehört eigentlich nicht auf den Flügel, so wie es versucht wurde, und er gehört eigentlich auch näher Richtung Tor. Also 10 ist eigentlich genau sein Ding, und jetzt, wo Gregoritsch nach vorne rücken kann und Finn Bogason verletzt ist, ist das, glaube ich, auch die beste Lösung, die sich da so anbietet. Ja, das hat er gut gelöst, und alles andere war, glaube ich, erwartungsgemäß. Also, das hat sich am Tag vorher angedeutet, bei der Pressekonferenz, als Heller neben ihm saß und er schon so in die Richtung geguckt hat, dass er Heller wohl von Anfang an bringt auf rechts dann, und der Rest ist, hat sich dann quasi selber zusammengepuzzelt. Also ich bin ja froh, dass das Baum aus der Phase raus ist, wo er da viele Experimente macht, und wir haben dann quasi eine Stammelf diese Saison, und die liefert auch regelmäßig ab. Von dem her, hat sie das auch am Sonntag, und alles gut.
Okay, ja, abgeliefert auf jeden Fall. Stefan, hast du was zu ergänzen zur Aufstellung?
Eigentlich nicht. Es war so, also mit Moravec war auch schon ein bisschen zur Überraschung, und Kuh zum Glück endlich auf die 10. Obwohl er ja dann mal in einem Spiel getroffen hat, finde ich ihn auch da besser. Und man hat es in den vorherigen Spielen auch gesehen, dass er dann immer nach innen zieht. Und von da aus hat er auch sein eines Tor da gemacht. Also passt schon. Und für mich hat Heller natürlich auch immer bisschen die Nase vorne gegenüber Schmid. Und deswegen passt das schon. Und ja, Framberger natürlich für Opare. gibt's ja momentan keine Alternative so richtig, und Framberger hat es ja auch vor allem nach vorne sehr gut gemacht, hat da auch sehr, sehr zielgenau seine Flanken geschlagen, deswegen hat das in sich dann schon gepasst, die Elf.
Ja, fand ich auch. Über die Frankfurter Ausstellung können wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel sagen, oder steckt da von euch einer irgendwie tiefer drin und möchte irgendwie was kommentieren?
Die waren jetzt alle nicht so toll. Ich glaube, da müssen wir nicht viel mehr dazu sagen.
ja. Gut. Nee, dann schauen wir doch mal hier. Anpfiff kam und der FCA schlug los. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, aha, so richtig ersatzgeschwächt sieht es ja nicht so richtig aus. Die haben ja fröhlich losgelegt, was jetzt zu Hause nicht völlig außergewöhnlich ist, aber ich dann doch in der Deutlichkeit ein bisschen überrascht, weil das ist ja schon quasi nach der 6. Minute losgegangen, dass man ziemlich gefährlich wurde und dann kam es quasi fast im gefühlt im Minutentakt, dass irgendwelche Torchancen waren, oder?
Ja. Was aus meiner Sicht daran lag, dass Baum das mit diesem aggressiven Angriffspressing super gemacht hat, dass die da super eingestellt waren. Und Frankfurt konnte damit, vor allem in der Anfangsphase, so gut wie gar nicht sind die damit klargekommen und haben viele Bälle relativ tornah bei sich vor dem eigenen Tor abgegeben. Und dann war der Weg relativ kurz. Also da ist der FCA dann relativ schnell zu Abschlüssen gekommen, weil die Frankfurter denen teilweise die Bälle schön in die Füße gespielt haben, wo die, glaube ich, nicht gedacht haben, dass da so aggressiv jemand drauf geht. Wechselt er ja gerne und er macht das gerne gegnervariabel, aber so effektiv habe ich das selten gesehen.
Ja, stimmt. Stefan, im Stadion?
Ich bin
die Stimmung auch gut los wahrscheinlich, oder?
Das ist immer so Sache. Also wenn der Ball nicht 100% perfekt ins Tor reingeschossen wird, fängt dann schon langsam das Meckern immer an. Da könntest du doch so schön alles rausspielen, wenn der Ball nicht drin ist, ist es einfach.
Ja, immer auch ein bisschen. Die Augsburger Kurve, ja, das stimmt.
Und ja, da reicht dann auch schon ein kleiner Frankfurter Angriff, wo es ja auch den einen oder anderen Pfostenschuss und so gab, um dann schon ein bisschen Unruhe reinzubringen. Aber ja, es war auf jeden Fall so, dass es jetzt nicht aussah, als wenn wir da jetzt komplett untergehen. Und es hat aber schon noch ein bisschen eine Weile gebraucht, bis dann so richtig die Stimmung am Hochkochen war.
Ja, aber ich denke, spätestens in der 19. Minute, als Kuh dann seine zweite gute Gelegenheit hatte, kann man ja dann nicht mehr mecken, oder?
Das Witzigste an dem war ja dann, war das dann schon das Tor?
Ja,
19. Das war dann, dass Bayer, dass die Vorlage ja von Bayer kommt, der voll ausholt zum Torschuss und der wieder komplett in die Leute reingeht mit so gar nicht aufs Tor und dann perfekt bei Kuh landet und man sich dann denkt, das ist vorbei. Da stehen so viele Leute um ihn rum, der bolzt den jetzt und dann fliegt er aus dem Strafraum raus und dann kommt der Konter. Und das war es zum Glück nicht.
Aber die Christelle hat doch für diese Situation oder für diese, ich will nicht sagen, Fertigkeiten von unseren Spielern ein Fremdwort geprägt. Christelle, wie war das nochmal?
Der Augsburger Konjunktiv, oder?
Ja, genau. Das ist doch jetzt Hashtag Augsburger Konjunktiv. Daniel Bayer ist nicht torgefährlich, ja?
Genau, also in dem Moment, wo du denkst, okay, jeder andere hätte jetzt hier echt Torgefahr ausgestrahlt, aber nee, der kam von Bayer, so gefährlich kann er nicht gewesen sein, sah so aus, war es aber nicht. Eigentlich klar.
Also das ist bei Bayer, würde ich sagen, der Unterschied zwischen Augsburger Legende und Weltmeister, ja? Also wenn der schießen könnte, wirklich. Und ich glaube, der trainiert das wirklich. Also der, aber es. Ja, großartig. Nee, also ich meine, die ganze Anfangsphase, da waren teilweise so gute Offensivbälle von Philipp Max schon wieder dabei, direkt, ich meine, die Ecke auf Danzos Kopf relativ früh, wo er, glaube ich, selber nicht weiß, wie er den als Aufsetzer Kopfball übers Tor bekommen hat, 1000%ige Chance. Später dann noch ein Kajubi-Abschluss, der knapp vorbeigeht, auch nach einem Max-Ball. Ich weiß ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Ich fand ja die letzten Spiele, und es ging, glaube ich, vielen so, ist offensiv nicht so viel passiert. Also defensiv stand es zwar alles okay und man hat da jetzt nicht viel Gefahr zugelassen, aber offensiv haben sie nicht so die Lösung gefunden. Und jetzt gegen Frankfurt hat man relativ früh gesehen, dass es auch offensiv einen Plan gibt. Vor allem mit diesen langen Diagonalbällen hinter die aufrückenden Außenverteidiger. Und das hat Frankfurt richtig zerstört. Also die sind damit sind sie nicht klargekommen. So.
Das stimmt. Wir müssen jetzt an der Stelle mal ganz kurz einen Break machen. Ich habe hier gerade ein kleines familiäres Drama im Hintergrund. Ihr hört es vielleicht. Ich habe zwei schreiende Kinder hier, um die ich mich kurz kümmern muss. Wir sind gleich wieder für euch da. Kleinen Moment.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Die Christel hatte ein bisschen Probleme daheim und ist jetzt dann für den Rest der Sendung nicht mehr dabei, aber wir sind noch zu zweit und können auf jeden Fall das Spiel noch zu Ende besprechen und das tun wir jetzt auch. Wir waren ja eigentlich sehr zufrieden mit dem, was der FCA so rausgespielt hat. Ich fand es auch, vor allem mal jetzt im Vergleich zu Köln auch gesehen, dass wir die Räume auf den Außenbahnen hatten mit Max und Framberger. Framberger hat die Pässe auch wenigstens, wie im Gegensatz zu Opare, recht gut reingeschlagen. Deswegen war eigentlich immer so ein bisschen Gefahr von uns im Spiel schon drin. Und dazu natürlich bisschen die Undiszipliniertheiten von Frankfurt immer wieder, die vorm Strafraum immer wieder kleine Fouls gehabt haben, die uns dann auch gefährliche Freistöße gegeben haben. Deswegen hatten wir da eigentlich schon so bis zum 1-0 auch schon Chancen plus im Gegensatz zu denen. Wir haben es ja schon leicht angesprochen. Wie hast du das 1-0 gesehen, Andi?
Also ich hab bis heute nicht genau verstanden, wie Co. an den Ball kommt. Dass er dann verarbeitet den super und bringt den gut in der Ecke unter, flach im Tor. Aber an sich, ich meine, das ist bei allen schönen Kombinationen vorher war eigentlich das Tor, das war dann so ein bisschen, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber dass er da noch zum Ball kommt und so zum Abschluss kommt, das war dann nicht die große kombinatorische Leistung. Du hast es ja schon angesprochen, ich meine, Bayer versucht abzuschließen, aber es gelingt ihm bayerhaft und dass dann quasi der zweite Ball da so landet und dass er den so verwerten kann, das ist eben seine Stärke. Individuelles Ding an der Stelle. 1A und es war auch an der Stelle überfällig, das 1-0. Und von da aus haben wir dann zwar vielleicht so 10 Minuten weiter nochmal den Druck eben oben gelassen und dann aber so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Ich glaube, das war auch ganz natürlich, weil das vorher schon recht intensiv war und, glaube ich, auf die Dauer auch nicht durchzuhalten. Und entsprechend kam dann das Signal auch an der Stelle, dass man das Tempo so ein bisschen rausnimmt, das Pressing so ein bisschen reduziert. Man muss sagen, Frankfurt hat auch da nicht gewusst, was sie machen sollen mit dem Ball. Damit können sie eigentlich auch nicht so gut. Es hat sich Manuel Baum am Tag vorher in der PK schon gesagt, dass Frankfurt mit dem Ball selber eigentlich nicht so gut weiß, was sie damit anfangen sollen. Ja, und das war dann eigentlich genauso der Spielverlauf, wo man hin wollte. Und man hat dann so ein bisschen auf Konter gelauert und auf die Gegenstöße wieder. Und ist dann aber dann zum zweiten Treffer relativ lange nicht gekommen. Also ich saß dann schon so und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt so ein Spiel, ich will nicht sagen wie Hannover in der ersten Saisonhälfte, wo du eine super erste Halbzeit ablieferst oder vielleicht auch gegen Frankfurt dann ein bisschen mehr und am Ende holst dich dann vielleicht ein, weil du den Deckel nicht drauf bringst. Hab dann die ganze Zeit so gewartet, was jetzt noch passiert, weil dieses Spiel so unvollendet war dann so mit diesem 1-0 relativ lange bis zur 65., 70. so.
Ja. Also, Frankfurt hat es ja ein bisschen versucht, immer ihr Standardspiel, Weiterball auf Haller, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also Hinteregger hat den eiskalt abgekocht. Was?
Bisschen, du? Der hat da nichts zugelassen. Sehr humorlos.
Und das Einzige, was so ein bisschen funktioniert hat, war, dass Max und Framberger natürlich dadurch, dass sie ein bisschen offensiver gespielt haben, die nicht immer am Flanken haben hindern können, aber bis, glaube ich, aber es war, glaube ich, noch in der ersten Hälfte, wo Chandler dann reinflankt und Jovic den an den Pfosten nagelt mit dem Kopf, war da eigentlich nicht viel dabei dann von Frankfurt. Aber es ist halt dann trotzdem so, auch bei mir im Hinterkopf gewesen, ja, wir führen jetzt 1-0, ist gut, aber wenn wir jetzt nicht das 2-0 schießen, ist halt dann gleich wieder die Führung weg und deswegen war dann schon ein bisschen Spannung noch im Spiel für uns. Ja. Und dann ging's in die Halbzeit, zum Glück mit dem 1-0 noch im Rücken. Und da kam man dann aber dann noch wieder ein bisschen mit Schwung raus. Und da hat man so ein bisschen dann auch gesehen, warum Manuel Baum, glaube ich, auf Helder setzt, der auch in einigen Szenen dann immer ein bisschen schneller war, immer ein bisschen den anderen, den Gegenspieler auch einfach überlaufen kann im Dribbling. Und hat ihn dann, ja, glaube ich, in der 51. dann eigentlich das 2-0 auf dem Fuß und macht's dann nicht. Hast du die Szene auch noch im Hinterkopf?
Ja, rechts aus dem Strafraum und ist eigentlich frei beim Abschluss. Und ja gut, das ist im Moment so ein bisschen das Quäntchen, was Heller abgeht. Der hat wirklich, ich meine, er kommt aus der Tiefe, hat er wirklich seinen Geschwindigkeitsvorteil und alles, aber im Abschluss fehlt ihm einfach das Quäntchen Glück, dass er da jetzt mal einen versenkt. Ich glaube, er macht sich da gerade selber sehr viel Kopf drum, so klingt es zumindest. Und der Knoten muss jetzt irgendwann platzen, weil eigentlich ist er wirklich auf die gesamte Saison gesehen die beste Alternative, die wir rechts vorne haben und hat das ja, sag mal, wenn er dann das Tor noch macht, dann wäre das am Sonntag, ich weiß nicht, was das geworden wäre, dann wäre es noch höher geworden. Also kann man schon nochmal ein Zeichen setzen, aber nächstes Mal.
Ja. Und dann kam für mich dann schon so der Gedanke, oh nein. nimmt Kovac Boateng runter und bringt Fabian, der ja letzte Saison zumindest in der Hinrunde brillant aufgespielt hat und auch so ein Grund war, warum sie jetzt recht weit oben dabei waren, die Frankfurter in der Hinrunde. Sind ja noch deutlich eingebrochen. Und da hatte ich dann schon ein bisschen Angst, dass jetzt dadurch, dass wir dann immer noch das nur 1-0 führen, das recht schnell umkippen kann. Hattest du auch das Gefühl oder warst du dir dann zu dem Zeitpunkt schon ziemlich sicher, dass wir das heimschaukeln?
Naja, also wenn Boateng hatte ja selber keinen guten Tag an dem Tag und ist eigentlich selber ein Spieler, wo ich offensiv schon sage, wenn der seine Tage hat und offensiv vielleicht auch mal selber Akzente setzen kann, gefährlich. Bei Fabian war jetzt der erste Einsatz, glaube ich, nach der langen Verletzung, also wirklich lange Verletzung. Er hatte dann auch eine Aktion und das ist dann aber relativ schnell wieder verpufft. Ich habe aber an der Stelle immer noch nicht gedacht, dass wir das einfach so nach Hause schaukeln, sondern meine Sorge war eher, dass da, keine Ahnung, so ein Jovic-Kopfball nochmal oder irgendwie Haller dann doch und das ganze Spiel abgetaucht, aber dann macht er doch noch irgendwie zwei Buden oder so, dass uns das auf die Füße fällt. Also ich habe das am Sonntag relativ lange dann nicht gedacht, dass wir das souverän über die Zeit kriegen oder dass es am Ende dann noch zum Feuerwerk kommt, wie es ja dann gekommen ist.
Ja, souverän war auf jeden Fall dann das kurz darauf folgende 2-0. Ist natürlich dann langsam schon der Standard bei uns, dass Kayubi da die Kopfbälle eigentlich sehr entspannt immer runterpflücken kann. Und dann aber Gregoritsch, möchtest du es beschreiben, wie er den reinmacht?
Ja, er nimmt den an, dreht sich um die eigene Achse und legt ihn ins lange Eck am Torwart vorbei, ins Netz und das quasi an der rechten Fünferkante. Macht das sauber. Ich meine, die Aktion von Kayubi, es wird gefährlich, weil Max natürlich unterstützt. Kayubi entweder den Ball auf Max spielen kann, dann geht der Gegenspieler auf Max, er kann selber den Ball schön rüberlegen zu Gregoritsch. Also da zeigt sich dann wirklich, da hast du im Moment die Qual der Wahl und alles, was da offensiv so rumläuft, hat wirklich eine Qualität. Ich kann mich an das nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten, so beim FCA.
Ja, vor allem so, wie Gregoritsch den annimmt und dann abschließt. Wir haben recht wenige Spieler die Klasse gehabt, vielleicht ein Raul Bobadilla noch, aber bei dem sah es dann auch nie so rund aus, wie es natürlich wie bei Gregoritsch.
Also nein, ich muss an der Stelle widersprechen. Bei Raul Bobadilla sah das viel runder aus. Aber es war quasi eine eher kugelförmige Bewegung. wobei, wenn du zu dem Zeitpunkt, wenn dich jemand gefragt hätte, ob der aufregendste Offensivspieler des Tages zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Feld steht, hättest du wahrscheinlich gesagt, ja. Und du hättest dich getäuscht, weil Manuel Baum dann ja, ich will nicht sagen, den Wechsel, den er dann gemacht hat, der war vorher sogar schon.
Der war vorher, der war mit auf dem Platz.
Die Brillanz ist quasi auf den Platz gekommen und dann hat's gescheppert. Und das ist, glaube ich, also diesen Wechsel, ich meine, was hast du dir gedacht, als er Moravec runternimmt und Richter bringt?
Ja, es ist
dann beim Stand von 1-0.
Ja gut, also dadurch, dass Q zumindest recht viel zu, also im Endeffekt fast die Aufstellung, die wir eigentlich erwartet hatten. Q auf die 6, Gregoritsch auf die 10 und dann eigentlich eher Cordoba auf die Mittelstürmerposition. Aber dass er dann Richter bringt als Mittelstürmer, Touché, zieh meinen Hut. Ich war auf jeden Fall auch in dem Moment, wo er dann draufkommt, trotzdem heiß und hatte dann auch so immer so ein bisschen Auge noch auf ihn, in der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwie Glück hat und dann der Ball noch irgendwie zu ihm kommt, wenn er genau richtig frei steht, weil ihn keiner erwartet. Und haben wir noch ein bisschen warten müssen.
Die erste Aktion, die er dann hatte, die war ja nicht, als er frei stand. Da waren irgendwie drei Gegenspieler drumherum und er ist trotzdem zum Abschluss gekommen. Und du hast dir schon gedacht, so, also ich mir zumindest, boah, Junge, du hast gerade echt Eier. Also du hast echt Bock heute. Also da führst du dann 2-0 und du gehst gegen drei Frankfurter ins Dribbling und willst denen jetzt noch eins reinsimmen. Das kann ja heute noch was werden. Und als er dann wenig später mit dem Ball auf den 16er gehen konnte und da, ich will nicht sagen, dieser eine Schritt rein, wie soll man den nennen, Robben-Nesk, als er den dann quasi macht, gut, dann schlänzt er ihn nicht hoch ins lange Eck, sondern drückt ihn sehr humorlos ins kurze Eck unten in die Ecke rein. Und dann macht Marco Richter sein erstes Bundesligator auf eine, ja, sehr inspirierende Art und Weise, so kann man das sagen, nach dieser Woche.
Ja.
Ja, das war doch, wenn ich sagen, das die Kirsche auf der Sahne, wie man so schön sagt.
Ja, also das ist auf jeden Fall kein so typisches Tor für einen jungen Spieler, den man noch am Ende reinwirft, der es dann irgendwie bei einem Eckball oder einem Freistoß dann noch irgendwie den reindrückt im Gewimmel, sondern schon sehr gekonnt. Man sieht, wie er so viele Tore dann in der U23 schießen konnte. Der weiß, wo das Tor steht und hat dann auch so ein bisschen den Riecher und den Fuß dafür, dass er den so macht. Und also meine Reaktion war wirklich zuerst Jubel, und dann liefen mir aber dann wirklich die Tränen runter, weil es halt einfach das ist, worauf man halt sehr lange als FCA-Fan halt warten musste. Dass ein Spieler aus der eigenen Jugend da reinkommt und das Tor macht. Also Kevin Danzo hat es ja davor schon eins gemacht. Ich habe mich auch riesig für ihn gefreut, aber das war nochmal eine Schippe oben drauf für mich, das Tor von Marco Richter, emotional.
Ja, also was für eine Nummer. Und jetzt, wenn du überlegst, dass der, jetzt kann man spekulieren, aber ob er im Kader gestanden hätte, wenn G nicht in Darmstadt gelandet wäre und Erik Tommy nach Stuttgart gegangen wäre und ob das alles so gekommen wäre. Ich wage mal zu zweifeln so an der Stelle.
Und wenn Burgesson fit ist.
Ja gut, das ist jetzt mal ich meine, dass da irgendjemand vielleicht von der Bank kommt und nochmal Entlastung bringt, okay. Aber er hat natürlich jetzt deutlich, also jetzt in der Rückrunde, jetzt so wie es im Kader im Moment aussieht, hat er natürlich alle Chancen, in den nächsten Spielen Minuten über Minuten sammeln zu können und wirklich nachlegen zu können. Und gut, ich verstehe die Leute, die jetzt sagen, komm, der muss jetzt sofort von Anfang an und Marco zeigt es uns, aber das ist, glaube ich, das muss er gar nicht. Also die erste Elf, die ist so gut. Ja, und wenn die Spiele sich dann so entwickeln wie am Sonntag, dann kann der einfach kommen ohne Druck, beziehungsweise ohne Druck, es stand 1-0, ja. Also ich finde es immer noch, ich finde diesen Wechsel, also Baum da Richter reinzuwerfen, überleg dir mal, das geht noch schief, ja. Ich möchte es nicht hören am nächsten Tag.
Ja.
Das Geschimpfe, das ja. Gegrattel vom typischen Augsburger so, boah.
Ja, vor allem, du hast noch den recht bulligen Cordoba, der sich dann noch in die Zweikämpfe vorein schmeißen kann. Und
du kannst Gojko Kacza bringen oder was auch immer, irgendwas Inspiriertes tun.
Und der junge Marco Richter, der ist halt auch mit 1,76 noch bisschen schmächtiger und auch kein bulliger Bombardier-Typ. Also, wo du Erik Tolmin nimmst, also das war der einzige Gedanke, den ich noch so bei der Heimfahrt hatte. Die Vorstellung, wenn jetzt Erik Tommy noch im Kader gewesen wäre, dass du eventuell am Ende mit vier Spielern aus der Jugend auf dem Feld das zu Ende spielst, hätt's vielleicht noch geiler gemacht, aber im Endeffekt war es schon so mit drei Spielern am Ende schon richtig geil. Und einer macht's Tor.
Ja, also man muss jetzt an der Stelle muss man schon erwähnen, dass Erik Tommy jetzt für einen Trainer spielt, der auf jeden Fall genau für solche Einwechslungen und inspirierten Dinge bekannt ist und das versprüht in seinem Tun. In der Schwabenmetropole.
Ja,
aber
gut.
Das wird nicht lang andauern, weil wenn der VfB dann abgestiegen ist, dann
holen wir ihn zurück. Oh Mann. Ja, das will ich nicht beschreien. Ja, auf jeden Fall. Marco Richter, super. Jetzt hat Kevin Danzo hat ein Tor geschossen, Marco Richter hat ein Tor geschossen. Raphael Framberger hatte wenigstens letzte Saison gegen Gladbach oder Wolfsburg, glaube ich, eine Torvorlage. Also nicht nur, dass er die Spieler bringt, sondern das sind teilweise dann auch wirkliche Stützen oder eben dann jetzt wie Marco Richter halt guter Joker noch hinten raus. Also Touché, also und natürlich auch in der Summe an der Spieler, die Manuel Baum bringt. Hatte vorher schon mehr Jugendspieler als Luhukay, Weinzierl und Schuster zusammen debütieren lassen. Also von dem her auch super.
Ja, wobei, ich meine, das ist, also Weinzierl und Luhukay jetzt mal außen vor, ja. Aber das Einzige, was wahrscheinlich unter der, oder was von der Dirk Schuster Zeit hängen bleiben wird, ist, dass er den Spielern zumindest Kaderplätze gegeben hat, und zwar nicht irgendwie notgedrungen, weil sonst keiner mehr fit gewesen wäre. Und ich meine, jetzt du erinnerst dich, Julian Günther Schmidt, der das Tor auf dem Fuß hat, der es eigentlich nur noch machen muss, den Ausgleich gegen Freiburg, glaube ich, letztes Jahr in der Hinrunde. Mhm. Da hätte schon früher einer, also ich meine, das wäre auch ist jetzt nicht, ich meine, Julian Günther Schmidt ist später zum FCA gekommen, quasi als fertiger Spieler zu U23. Es ist nicht genau die von der Geschichte her nicht annähernd vergleichbar jetzt mit Marco Richter. Aber es wäre natürlich auch ein Ding gewesen, so wo alles steil gegangen wäre. Ich verstehe das immer noch nicht, dass bei Weinzierl, dass da keiner eine Chance bekommen hat so richtig und dass da so keiner nach oben gekommen ist. Es mag mich lässt mich da zweifeln an dem, was da in Markus Weinzierls Kopf so in der Hinsicht vorgegangen sein mag.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Unterschied zwischen Manuel Baum und Markus Weinzierl. Also vor allem auch die Art und Weise des Wechsels. Also bei Markus Weinzierl wäre, glaube ich, bei dem Spielstand vielleicht höchstens dann, wenn es 2-0 steht, vielleicht Marco Richter noch gekommen. Hinten raus in der 80. oder so. Oder in der 88. Und weil Weinzierl ja auch viel später wechselt und dann auch viel, viel konservativer. Also dann vielleicht beim 1-0 den noch nach Hause schaukeln und so weiter. Und also die Grundidee hinter dem Wechsel ist schon sehr eigen für einen Manuel Baum, finde ich.
Ja, aber das ist, ich will nicht sagen, ist, man muss jetzt, glaube ich, an der Stelle muss man auch fair sein. Er hat ja so eigene Anwandlungen. Jetzt zum Beispiel letztes Jahr in der Rückrunde gegen die Bayern, wo wir geklatscht worden sind, wo er sehr viele Jugendspieler reingeworfen hat, die teilweise von Anfang an, Tim Rieder und was auch immer, die Chance bekommen haben und nicht wirklich gut aussahen. Also klar, ich meine, gegen Bayern tust du dich an einem guten Tag schon schwer. Wenn du dann das erste Mal das hast mit der Atmosphäre und dem Druck, dann wird's schwierig, aber er probiert's halt. Also der Versuch ist es auf jeden Fall wert so. Und das sollten wir uns alle bei aller Krattelei dann an manchen Stellen, sollten wir uns da manchmal auf die Zunge beißen.
Ja, und das tun wir jetzt auch. Bis gleich.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Der FC Augsburg gewinnt 3-0 gegen die Eintracht aus Frankfurt und mit Jugendspielern im Gepäck. 3 Spieler auch gleichzeitig auf dem Feld. Eigentlich auch schon so die Grundidee, die ein Klaus Hoffmann ja auch immer wieder in seinen Reden bringt. Sieht die Zukunft für den FCA jetzt super rosig aus? Andi, oder was meinst du?
Du wirst jetzt wirklich Klaus Hoffmann hier ins Spiel bringen.
Okay, das nicht unbedingt, aber vielleicht mal den Kader zumindest.
Ja, natürlich sieht die Zukunft sehr, sehr hoffnungsvoll aus. Also ich will nicht sagen, 31 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Es sind wie viele Punkte auf den HSV? 14, glaube ich. 14 Punkte auf den HSV. Wir haben schon drüber, beziehungsweise ich habe heute schon drüber spekuliert mit dem Kollegen, dass wir am Wochenende es schaffen können, dass wir doppelt so viele Punkte haben wie der HSV. also quasi Freitagabend. Es fühlt sich gut an. Ich glaube, wir haben mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun. Das kann man, glaube ich, kann man langsam die Bescheidenheit ablegen. Kann man natürlich jetzt weiter die Kelle vor sich hertragen. Oh, 40 Punkte. Aber das letzte Mal, dass jemand 40 Punkte gebraucht hat, ich kann mich nicht erinnern, wann das war. Und die da unten stellen sich jetzt dieses Jahr nicht so an, als ob es dieses Jahr der Fall wäre. Da hat Köln einfach viel zu wenig gepunktet bis jetzt. Und die anderen geben sich jetzt auch nicht so die große Mühe. Von dem her, ja, kann man nach vorne gucken und kann einfach gucken, was dieses Jahr jetzt frisch weg von der Leber, was da noch möglich ist. Und dann kann man natürlich frech werden. Also wenn man sich die Abstände nach oben anguckt, es sind 4 Punkte auf Platz 2.
Ja.
So ungefähr. Ja, 2 Spiele. man müsste jetzt nachgucken, aber ich würde jetzt mal frech behaupten, so nah war die Champions League zu diesem Saisonzeitpunkt noch nie. Und kommen wir zurück zum Investor Hoffmann. Es muss ja auch Kohle wieder zurückfließen. Von dem her brauchen wir auf jeden Fall ein paar Champions League Millionen. und wenn man das dann im Hinterkopf behält, dann versteht man auch, was die Szene Fuggerstadt da gerade so macht, weil die boykottiert ja jetzt das Auswärtsspiel in Leipzig am Freitag, weil Leipzig boykottiert man ja. Und dann wird das Montagsspiel in Dortmund boykottiert, weil ja, Montagsspiele boykottiert man ja auch. Sei jetzt mal, kann man sich jetzt die Frage stellen, ob Boykotte so viel bringen und ob das auffällt, wenn drei Viertel der Süd vielleicht leer sind in Dortmund, wenn der Gästeblock auch nicht so toll bestückt ist. Gut, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, die sparen alle schon. Also die sparen für 6 Spiele Europa nächstes Jahr mehr, also 3 Auswärtsfahrten, die sie sich irgendwo quasi aus dem Ultrasäckel rauspressen müssen. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Also
ich habe auch Bock. Vor allem Freitag und Montag. Also Freitag müsste es ja dann frei nehmen und beim Montagsspiel musste er eigentlich 2 Tage frei nehmen. Das muss nicht nur Geld sparen, sondern auch Urlaub.
Ja, und am Ende brauchst du 3 Urlaubstage für die langen Wochenenden, wenn du ja dann nicht mal mehr lange Wochenenden machen kannst, weil wenn du Dienstag, Mittwoch Champions League spielst, dann wird's halt mit langen Wochenenden echt schwierig.
Ja, und vor allem Leipzig ist er jetzt dann auch 6 Punkte eigentlich. Und Dortmund. In Sachen Champions League. Also ja, 6 Punkte Spiele im Sinne von, wenn du da gewinnst, bist du ja dann gleich 3 Punkte wieder dran. Jeweils. Und ja.
Ja, aber jetzt mal, ich meine, das liegt uns ja. Also Gegner, die wir in der Vorrunde schon besiegt haben, jetzt in der Rückrunde auch besiegen. Mal kurz überlegen, wie haben wir gegen Leipzig in der Vorrunde? Ach ja. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus.
Ja.
Ja gut, und das muss man ja dazu sagen, die Tabelle lügt ja an der Stelle nicht. Die Abstände sind so eng, weil sich jetzt auch Leipzig und Dortmund nicht so präsentiert hätten, als ob man da groß Respekt dieses Jahr haben sollte. Also ich will nicht sagen, Marco Richter Torezeit ist auch in Leipzig und Dortmund dann wieder angesagt.
Ja, das muss man dann sehen. Also ich bin auch der Meinung, dass es auf jeden Fall noch kein Startelf-Debüt gibt, außer die Verletztenlage verschlimmert sich nochmal dramatisch, aber denke auf jeden Fall, ist auch gut, glaube ich, für Córdoba, dass er jetzt auch ein bisschen Druck noch bekommt zusätzlich, dass er nicht nur da sich drauf verlassen kann, dass er mal eingewechselt wird, sondern dass er jetzt auch im Training nochmal ordentlich Gas geben muss, dass er überhaupt da noch sein Joker-Einsatz bekommt, weil da auch ein bisschen Druck da ist. Es ist eigentlich immer wichtig, dass ein bisschen interne Konkurrenzkämpfe da sind, ohne dass es wirklich aggressiv wird. Das ist, glaube ich, jetzt mit Marco Richter auch in der Offensivstation angekommen, glaube ich.
Also ich glaube, ich meine, du hattest vorher schon immensen Konkurrenzkampf im Kader um die Kaderplätze und das wird ja jetzt, es sind immer noch genügend Spieler. Also es sind immer noch 24 Profis im Kader. Es ist mehr als Pep Guardiola in Bayern, glaube ich, bei Bayern jemals trainiert hat, aktiv, weil so viele Personen, das ist einfach nichts für ihn. Und ja, ich meine, es reicht immer noch, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten und auf manchen Positionen, da kommt an den Etablierten einfach niemand vorbei. Ich meine, was soll das auch? Ja. Warum jetzt? Große Frage der Saison ist ja immer noch, wann wird Philipp Max für die Nationalmannschaft nominiert? Es ist mir ein Rätsel.
Ich stell dir vor, wir schaffen es jetzt tatsächlich in die Champions League. Und er nimmt die trotzdem nicht mit zur WM. Könnte ich mir bei Jogi Löw tatsächlich vorstellen.
Ja, das wäre so ein Bayern-Move. Wie vor, ich glaube, der hat immer seinen Augsburger alle 4 Jahre, wo er sich denkt, jetzt kann er die Augsburger verarschen oder so. Also ich habe es vor 4 Jahren, habe ich es null verstanden, wie er den nicht mitnehmen konnte. Lässt er den, am Ende spielt der Kramer im Finale. Wirklich, ich saß da und habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das ist genau, das ist Bayers Zeit ist jetzt gekommen. Und Kramer spielt, naja, also nicht lang, ja, aber hat's versucht. Und dieses Jahr ist eigentlich, keine Ahnung, ich meine, kennt man die anderen Linksverteidiger eigentlich? Also ich habe da keinen gesehen auf dieser Assistliste für, glaube ich, 5 Seiten oder so. Da ist einfach keiner. Was machen die ganze Zeit?
Weil, das ist halt, also, weil, Jogi Löw. Und dadurch, dass er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, kannst du halt auch relativ.
Ja, der kann das halt auch machen, ja.
Ja.
Ja, aber das ist, ich will nicht sagen, das sind so die großen, Augsburger Fragen, die dieses Jahr noch, sind total wichtige Fragen, die diese Saison nur übrig bleiben. Und wir sind an Spieltag vor Spieltag 22 jetzt. Und wir können drüber spekulieren, wie weit wir es dieses Jahr noch schaffen, wie viele Tore unsere Nachwuchsspieler noch machen, wie viele Spiele unsere Ultras boykottieren werden insgesamt.
Ja, also du hast es vorhin schon
gesagt. Vielleicht immer weniger Augsburger kommen und sich das Ganze angucken, weil ich meine, wenn du da nicht jetzt ins Stadion gehst bei sowas wie Frankfurt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also verrückt.
Gut, also ich muss da wenigstens eine Lanze brechen. Es ist halt vor allem für die Dauerkartler, die ja dann auch gewisses Alter jetzt dann haben, wenn sie schon länger dabei sind. Das ist halt Sonntagsspiel auch schon genauso problematisch wie fast schon problematischer als unter der Woche, weil das halt dann für viele halt dann auch Familientag ist und dann geht's halt dann eventuell nicht ins Stadion. Und so war es halt dann auch vorgestern.
Ja, aber das, was ich mir dieses Jahr denke, also jetzt mal rein, keine Ahnung, der FIFA-orientierte Jugendliche, ja, der quasi die Wahl hat, Messi, Ronaldo oder wer auch immer Weltfußballer wird, und es sind immer nur Offensivspieler. Und dieses Jahr offensiv, was wir spielen, also jetzt auch wieder am Sonntag, ich meine, das Gregoritsch-Tor hatten wir, das Richter-Tor hatten wir, keine Ahnung, was an Spielzügen über lange Bälle wirklich präzise auf den Kopf von Max und wir immer. Kannst du dich an eine Phase erinnern, wo wir offensiv so guten Fußball gespielt haben?
Nee, also selbst in den Saisons, wo wir ja dann unter Weinziel 7. und 5. geworden sind, das war ganz anderer Fußball. Da hat noch ein Sascha Mölders mitgespielt. Das war auch sehr, sehr, sehr getrieben von André Hahn, der halt da eineinhalb gute Saisons hatte. Und kann man nicht vergleichen. Und es war sehr körperbetont immer unter Weinziel. Und so wie es jetzt läuft, unter Baum, ist doch mal ganz anders. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist auf jeden Fall sehr attraktiv anzuschauen, denke ich. Und für den so attraktiv wird, Fußball reizt, müsste man eigentlich ins Stadion kommen. Aber ja, weiß ich nicht, warum. Ja gut, es ist halt dann auch für den Augsburger nicht immer super günstig, da ins Stadion zu gehen. Nein. Weil halt ich denke, viele freie Stehplatzkarten gibt es halt nicht. Augsburger Familienblock Augsburger allgemeine Familienblock ist natürlich einer der Blöcke, die auch, glaube ich, immer recht gut gefüllt sind. Und dann bleiben halt bloß immer diese weit oben entgegengeraden Plätze und die auf der Südtribüne bei den Gästefans, und sind nicht die günstigsten Tickets, glaube ich. Und je nachdem, wie gut du beieinander bist, musst du das dann auch einteilen, zu welchen Spielen du gehst, glaube ich.
Ja, hast du schon recht. Aber da kann man jetzt Familie wieder anfangen, so ein Plädoyer auf die ermäßigten Tageskarten zu halten, und dann könnte halt auch ein Schüler mit seinem Schülerausweis mal ermäßigt den Stadion über ein Einzelticket, was es ja leider nicht mehr gibt, weil der FCA es abgeschafft hat. Aber
ja,
da werde ich nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, dass nur weil man es nicht fähig ist zu kontrollieren, dass kein Grund ist, es das nicht mehr zu tun.
Ja.
So.
Vor allem, das sind halt dann die du wirklich im Stadion haben willst, weil wenn die da 2-3 Saisons als Jugendliche mitgemacht haben, denke ich, dass die dann sehr, sehr lange noch Zeit danach noch kommen werden. Und eher, wie ich es eben gesagt habe, also die sich leisten können in meiner Altersgruppe, über die 30 drüber, ist halt dann so, dass dann irgendwann die Zeit kommt, wo andere Sachen dann wichtiger sind. Und das ist halt gerade so bei denen in meinem Umfeld, die haben halt seit alle ein bisschen Familie und so und ja, man muss dann noch was am Haus machen und tralala und dann ist halt Sonntag der einzige Tag, wo mal Ruhe hast und dann wirst du vielleicht nicht zum FCA gehen. Das ist halt einfach schwierig.
Ja, so ist es.
Ja, muss man einfach jetzt durch. Jetzt kommen wir dann auch wieder häufiger, glaube ich, dann nach Leipzig und Dortmund dann endlich wieder mehr Samstagsspiele und dann in der Champions League wird es bestimmt voll.
Ja gut, Stuttgart ist auch nochmal Sonntag. Also es sind jetzt schon Randspiele. Ne? Stuttgart zu Hause ist auch nochmal Sonntag dann. Und dann kommen, glaube ich, dann ist wieder mehr Samstag so.
Ja. Erst André, was du noch gemeint hast mit, also meine Rechnung ist sowieso jetzt voll am Aufgehen. Also ich denke, 34 Punkte reichen wahrscheinlich und mit 31 sind wir so nah dran. Also ab 22. Nach 21 Spieltagen jetzt noch, da jetzt 3 Punkte irgendwie zusammenzuwürgen. Es geht auf jeden Fall mit Biegen und Brechen und so gut wie wir offensiv spielen. Muss man super pessimistisch sein, dass das jetzt nicht für den Klassenerhalt reicht. Und ich denke mir halt, sobald es die 40 Punkte reißt, sind wir vielleicht oben mit dabei oder auch nicht. Und aber zumindest werden dann deutlich mehr Jugendspiele noch kommen unter Baum. Da wird er auf jeden Fall noch viel mutiger als Weinzierl. Also Weinzierl hat es dann immer nicht, sich trotzdem nicht getraut, obwohl wir dann in 2 Saisons deutlich über 40 Punkte hatten. Und deswegen, ja, wird das auch eine schöne Zeit, so oder so, denke ich.
Ja, es wird jetzt wieder wärmer und es wird, die Tage werden länger und es wird nicht mehr ganz so kalt im Stadion und entsprechend, ach du, ich meine, das ist die Mega-Luxus-Position jetzt und wenn die solche Spiele abliefern nach solchen Wochen mit der Unruhe und den Ausfällen, die zwei Kerls hier für den Bugason und Raubelau, die sind ja nur 6 Wochen, also nur in Anführungszeichen 6 Wochen verletzt. Das sind 4 Partien, dann sind immer noch 9 Partien zu spielen wahrscheinlich oder so. Also das ist ja, und dann sind die zurück und dann hast du die wieder da und kannst du aus dem Vollen schöpfen und ja. Also dass so eine Saison so positiv läuft, ist es quasi. Hättest du nach der letzten Saison gesagt, das läuft dieses Jahr so, ich hätte dich für verrückt erklärt. Ich hätte gesagt, hast ja nicht mal alle.
Ja. Wobei ich dazu sagen muss, also am Samstagabend, das war, also so gut, wie es diese Saison läuft, war das natürlich nicht schwierig, aber das war schon so ein bisschen so ein Tiefpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt dann gegen Frankfurt verlierst, kommst du vielleicht doch nochmal in diese Abwärtsspirale. Ja, wir haben halt schon 28 Punkte, also gehabt. Es wär dann trotzdem nicht passiert, aber es war jetzt der einzige Moment bis auf den Zeitpunkt vor dem ersten Spieltag oder den ersten 2 Spieltagen, ja, Niederlage gegen Hamburg auch noch, aber läuft die Saison einfach super. Also, ich denke, wir können uns...
Ja gut, ich meine, das ist jetzt, ich finde, das ist aber auch das, was der Baum letztens gesagt hat, da holst du 4 Punkte aus den ersten 3 Spielen der Rückrunde, ja. Gewinnst du gegen den HSV, gut, sah es jetzt nicht super aus. Verlierst du gegen Gladbach und holst den Punkt in Köln gegen Kölner, die wirklich Oberwasser hatten bis ganz oben so. Wo du echt gedacht hast, musst du dich warm anziehen in Köln, weil die einfach Form hatten so. Und fallen 2 Spieler aus und dann fängt schon das große Muffensausen an und man denkt sich so, also ich meine, auch da wieder, man muss eigentlich jetzt kann man mal langsam anfangen, ich meine, der hat letztes Jahr hat er uns vom Abstieg bewahrt, der liebe Manuel Baum, am Ende noch und die vor allem, weil er es geschafft hat, dass die wirklich an die Schmerzgrenze gegangen sind, kämpferisch in den letzten Spielen gegen Dortmund und Hoffenheim und dieses Jahr, also immer wenn, beziehungsweise ist jetzt gerade in so Situationen, wenn du eigentlich denkst, weißt du nicht, da kann auch mal ein schlechtes Spiel kommen oder wäre jetzt irgendwie, der kommt auf jeden Fall an die Mannschaft ran und der ist da, es geht ihm nicht verloren. Also ich glaube, der hat mittlerweile das nötige Selbstbewusstsein, dann auch entsprechend Entscheidungen zu treffen und dann so einen Wechsel zu machen, wie jetzt Marco Richter reinzuwerfen. Und ja, es klappt halt auch. Also der hat, glaube ich, wirklich gerade Topform.
Ja. Hoffen wir, dass es so bleibt. Andi, wie kann man dich auf Social Media Kanälen am besten erreichen?
Oh, man kann mich erreichen auf Twitter @AndiRiedl und dann natürlich über den Blog die Rosenau Gazette, also www.rosenau-gazette.de, und da findet man auch eine Kontaktmöglichkeit.
Super. Die Kristall ist leider nicht mehr dabei, aber ich sag trotzdem, man kann sie auf Twitter unter @Kristaldo1907 erreichen und dir ganz viel Kraft wünschen. Mich kann man auf Twitter unter @Obster erreichen. Die Zirbelnuss könnt ihr unter @MSRZirbelnuss auf Twitter erreichen. Dürft ihr auf jeden Fall gerne auch Fragen und Wünsche und Kritik loswerden. Wir freuen uns immer über Feedback und es gibt auch eine Facebook-Seite von Auf die Zirbelnuss. Könnt ihr auch gerne was draufschreiben. Wir freuen uns und freuen uns hoffentlich, dass wir nächste Woche dann drüber sprechen, was wir dann in der Champions League alles machen. Und bis dann.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.